Hat das gut getan, diese Klänge zu hören. Herzlichen Dank. Ihnen allen und euch allen hier in unserer St. Nikolauskirche und allen, die an den Telefonen mithören, ein herzliches Willkommen zum festlichen Beginn unseres Kirchenjahres mit der Adventszeit, der Vorbereitung auf Gottes Heil in der Ankunft von Jesus Christus. Wir freuen uns über den wunderschönen Adventskranz hier oben. Die erste Kerze brennt und den adventlich geschmückten Altar. Und feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ich grüße uns mit dem Leitspruch zum heutigen ersten Adventssonntag. Aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Um Gottes unverzichtbare Hilfe durch den kommenden Helfer Jesus Christus und was unvergleichlich Wertvolles er mit sich gebracht hat, und uns schenken will, darum geht es heute in der Predigt. Herzlichen Dank allen, die mitwirken im Gottesdienst der CVJM Fehhafengruppe unter Leitung von Frau Helga Paul. Habt das so schön gespielt, herzlichen Dank. Und unserem Posaunenchor, der uns die Lieder begleitet und uns auch am Schluss des Gottesdienstes mit einem Musikstück erfreut. Zum Gottesdienst folgendes: Den Chorus Mache dich auf, werde Licht bei der Nummer 539, den singen wir wiederholt, also als Gloria-Lied, so lange, bis irgendjemand die Hand hebt. Ja. Nun wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Wir singen, begleitet von unserem Posaunenchor, das Eingangslied Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, Nummer 1 im Gesangbuch. Die Strophen 1 bis 4.
Mein Heiland groß. hat wohl allen Herzen ins Gemein, da dieser König ziehet ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und hart. Macht hoch die Tor macht weit, und zum Tempel zu bereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud. So kommt der König auch zu euch, ja, Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott. Voll Rat, voll Tat, voll Gnad.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind heute am Beginn des neuen Kirchenjahres zusammengekommen, hier in unserem Gotteshaus, um miteinander auf das Wort Gottes zu hören, ihn mit unserem Gebet und Lob anzurufen. Gott begegnet uns zuvorkommend mit seiner Güte. Wir aber haben uns von Gott getrennt, indem wir nicht zuerst nach seinem guten Willen gefragt, sondern unseren eigenen Willen durchgesetzt haben. In dieser Weise haben wir gesündigt in Gedanken, in Worten und in dem, was wir getan oder unterlassen haben. Gottes Wort sagt, dass wir aus eigener Kraft nicht frei werden können. Darum sehen wir auf Christus und bekennen und beten mit dem Zöllner: Gott, sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Hört das Evangelium, die frohe Botschaft: Gott erbarmt sich unser. Er ist, wie Luther sagt, sein Herz voller wie ein Backofen voller Liebe, so heiß und leidenschaftlich für uns. Und so erbarmt er sich unser, indem er seinen Sohn gesandt hat auf diese Erde. Jesus Christus ist für uns gestorben und durch ihn vergibt uns Gott und macht uns zu seinen Kindern. Und wer das als Getaufter im Glauben persönlich annimmt, wer von Herzen auf Jesus Christus vertraut, der wird selig. Und in dieser Zuversicht befestige und erhalte uns alle Gott, unser himmlischer Vater. Amen. Heute ist ja nicht die Orgel am Spielen, sondern der Posaunenchor. Deshalb sprechen wir den Psalm 24 unter der Nummer 801, 1 miteinander. Und ich bitte Sie als Gemeinde, die violett unterlegten Zeilen zu lesen. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, Er ist der König der Ehre. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Und jetzt singen wir: Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, denn dein Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt. Nun darf ich dich bitten, Lia, uns das Evangelium zu lesen, mit Einleitung.
Liebe Gemeinde, groß war der Jubel in Israel am Montag, den 13. Oktober 2025, in den letzten 20 Geiseln in Israel freigelassen wurden. Sehnlichst hatten die Angehörigen 378 Tage lang in großen Nerven, zerrender Anspannung warten müssen, bis es endlich soweit war. Ähnlich ging es den Leuten damals in Israel. Vor gut 2000 Jahren. Viele warteten ziemlich ungeduldig darauf, dass Jesus endlich in die Stadt Jerusalem einzieht und sich als ihr König zeigt, als der König, der allen Menschen Freiheit und Frieden bringt. Hören wir, was genauer berichtet wird, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, in den Versen 1 bis 11. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor Bethphage am Ölberg erreichten, schickte Jesus zwei Jünger mit dem Auftrag voraus: Geht in das Dorf da vorne, gleich am Ortseingang, werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann antwortet: Der Herr braucht sie. Man wird sie euch dann ohne weiteres mitgeben. Damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hatte. Sagt dem Mensch auf dem Berg Zion: Euer König kommt zu euch, und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen einer Eselin. Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie, und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen: Gelobt sei der Sohn Davids, ja, gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt, gelobt sei Gott hoch im Himmel. Als er so in Jerusalem Einzug gerieten, die, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Ehre sei dir, Herr.
Lob sei dir, Christus. Vielen Dank, Lia. Wir haben gerade eben gehört, wie die Menschen Jesus, den in Jerusalem Einziehenden, angebetet haben. Und wir tun dies jetzt in der Form, dass wir uns miteinander zu dem dreieinigen Gott bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Von dem ersten Lied, das wir jetzt miteinander singen, wie soll ich dich empfangen, wird uns die Fährhafengruppe eine Strophe vorspielen und dann stimmen wir ein in den Gesang, begleitet von Posaunenchor und Fährhafengruppe. Soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meine Seelenzier. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei. Damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin. Und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid, als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht,
Da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, damit du alle Welt mit ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihn flucht, mit Gnad und süßem Lichte, dem, der ihn liebt und sucht. Ach komm, ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal zum ewigen Licht und Wonne in deinem Freudensaal.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Ich habe mich jetzt so gefreut bei der letzten Strophe, die wir gesungen haben. Da hieß es, ach komm, o Sonne. Geht uns doch immer auch so. Komm, o Sonne, mitten im Winter. Und es tut uns gut, wenn die Sonne scheint im Winter. Und dann ist Advent und das ist eine ganz frohe Botschaft. Denn Advent heißt, liebe Gemeinde, Jesus kommt. Und bevor ich weiterspreche, beten wir miteinander in der Stille um den Segen des Wortes Gottes. Herr, du kannst es so machen durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist, dass dein Kommen uns verändert, ganz tief zum Guten verändert. Schenke es uns bitte. Segne, was wir reden und hören. Amen. Ja, Advent, liebe Gemeinde, heißt, Jesus kommt. Und zwar auf doppelte Weise. Unsere Konfis, denen habe ich schon mal erklärt, aber ich werde es nochmal erklären und passt mal ganz besonders gut auf. Jesus kommt nämlich eben auf zweierlei Weise, wie die Bibel sagt. Er ist gekommen als Retter. Vor 2000 Jahren, also das liegt schon hinter uns, dass er gekommen ist, wir haben das ausgesprochen im Glaubensbekenntnis, das lernt ihr ja zurzeit auswendig. Im Glaubensbekenntnis, da heißt es in den Worten, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Dieses erste wunderbare Kommen von Jesus feiern wir bald an Weihnachten und singen bereits fest eingeplant, sowohl hier in der Kirche als auch am Christbaum, Christ, der Retter, ist da. Und das Zweite, Jesus wird wiederkommen, nicht als Retter, sondern als Richter. Haben wir im Glaubensbekenntnis ja auch miteinander gesprochen. Er wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Advent heißt, Jesus kam, von unserer Sicht aus gesehen, und kommt. Und das Wichtigste dabei ist, dass er bei uns ankommt. Je eher, desto besser. In der Adventszeit, wie Christen sie seit Jahrhunderten feiern, liegt dieses doppelte Kommen von Jesus vor uns. Erstens freuen wir uns auf das Weihnachtsfest um die Wartezeit zu verkürzen, vor allem für die Kinder, gibt es ja seit Mitte des 19. Jahrhunderts den wunderbaren Brauch des Adventskalenders. Da werden ja die Türen aufgemacht, ab morgen. Eins nach dem anderen jeden Tag. Und es gibt den, jetzt zeige ich nochmal hin, den Adventskranz, dessen vier Kerzen nacheinander an den vier Adventssonntagen angezündet werden. Und es wird auf Weihnachten zu immer heller. Advent heißt, Jesus kommt. Der Schwerpunkt unserer Adventsfeiern ist von daher verständlicherweise für die meisten Zeitgenossen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest, verbunden mit den vielen Bräuchen. Und weniger auf der Perspektive, dass Jesus kommen wird, wiederkommen wird. Umso wichtiger ist es aber, bei allem Schönen, das unmittelbar vor Augen ist, gerade an Weihnachten sinnenfällig, ist es doch die Wiederkunft von Jesus im Blick und im Herzen zu haben. Denn wenn Jesus wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten, spätestens dann wird sich herausstellen, was wirklich zählt oder gezählt hat. In der Zeit zwischen heute und dem jüngsten Tag. Genau das Thema des heutigen Adventssonntags ist die Frage, was zählt in dieser Zwischenzeit? Die Antwort gibt uns heute der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 13, um es gleich vorweg zu sagen, heute und morgen bis zum Ende der Welt zählt, was Jesus Wertvolles mit seinem ersten Kommen in diese Welt gebracht hat. Eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und für uns der Glaube, der von dieser Liebe erfüllt ist, sich erfüllen lässt und darin tätig und aktiv darin lebt. Von dieser von Liebe erfüllte Glaube ist die beste Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu, sagt Paulus. Hören wir dazu Römer Kapitel 13, die Verse 8 bis 12. Erste Zwischenüberschrift in der Bibel, das wichtigste Gebot. Bleibt keinem etwas schuldig, abgesehen davon, dass ihr euch untereinander lieben sollt. Denn nur wer seine Mitmenschen liebt, der hat das Gesetz Gottes erfüllt. Alle Gebote, die Gott Mose gegeben hat, wie zum Beispiel: Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht töten, also vorsätzlich töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht neidisch sein auf das, was dem anderen gehört. Alle diese Gebote lassen sich in einem Satz zusammenfassen: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses. Deshalb ist die Liebe das Entscheidende an Gottes Gesetz. Liebt also euren Nächsten, denn ihr wisst doch, dass es Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Bald wird Christus wiederkommen und uns endgültig erlösen. Dieser Zeit sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens oder Glaubensanfangs. Bald ist die Nacht vorüber und Gottes Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den finsteren Werken der Nacht trennen und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Soweit dieser heute vorgegebene Abschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus. Ja, liebe Gemeinde, seit Christi Himmelfahrt und Pfingsten bis zu seiner Wiederkunft, in dieser Zwischenzeit entfaltet Paulus drei Kennzeichen, Markenzeichen, modernen Essentials, unverzichtbare Essentials, die wesentlich sind für alle Christen, gerade auch in unserer Zeit. Erstens, was zählt allein? Antwort, die Liebe. Zweitens, wo finden wir diese wahre Liebe? Allein bei Jesus. Und drittens, wie geht das Glauben, der in der Liebe tätig ist? Wie geht das? Wie geht das heute? Zuerstens, was zählt allein die Liebe? Vers 8, bleibt keinem etwas schuldig, abgesehen davon, dass ihr euch untereinander lieben sollt. Denn nur wer seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Und Vers 10, wer seinen Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses. Deshalb ist die Liebe das Entscheidende. Was man nicht so alles unter Liebe versteht, von der Befriedigung sexueller Begierde bis zu einem berauschenden Gefühl, mit aller Welt eins zu sein, in Harmonie. Das griechische Wort für Liebe, das besonders oft vorkommt, das ist Agape, das verwendet der Apostel Paulus besonders oft und es bedeutet, man höre und staune, Liebe ohne berechnende Hintergedanken. Liebe ohne Spekulieren auf den eigenen Vorteil, dass mir das ja was bringt, wenn ich auch liebe. Sondern im Gegenteil, eine Liebe, die sich verschenken will und die sich einfach verschenkt, ohne etwas dafür zu erwarten und vielleicht sogar Fremden gegenüber, die sich dann fragen, warum tut er mir eigentlich was Gutes, weil ich bin doch, der kennt mich doch nicht, der ist doch fremd. Agape Liebe. Das ist wirklich die Liebe, die das Beste für den Mitmenschen im Sinn hat und das ist das Beste, was die Menschheit je im Miteinanderleben hervorgebracht hat. Diese Agape Liebe. Sie zeigt sich auch als echte Toleranz, die zum Tragen von Schwierigkeiten bereit ist und nicht gleich davonläuft. Das ist der ursprüngliche Sinn von Toleranz. Es ist etwas schwer zu tragen, aber ich laufe nicht davon. Und nicht gleich das Handtuch zu werfen, wenn es gegen die eigenen Wünsche und Interessen geht oder Geschmäcker. Agape im Extremen ist Feindesliebe. Dennoch dem anderen innerlich zugewendet bleiben, selbst wenn du seine fehlende Einfühlsamkeit oder gar durch gezielte Boshaftigkeit verletzt oder gekränkt wirst. Bei Jesus finden wir diese Liebe, eben gerade auch als Feindesliebe, die für Irrende und in Selbstgerechtigkeit Gefangene bittet. Er hat es auch am Kreuz getan. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Hand aufs Herz, diese Hingabeliebe, von der Paulus hier schreibt, diese Agape ist für uns, ist es nicht für uns eine fremde Welt? Wer liebt schon seine Feinde? Wer kann und will das wirklich, Gott von ganzem Herzen zu lieben und seinen Nächsten lieben wie sich selbst? Wir können es nicht von uns aus, wenn wir ehrlich sind. Wir können es nicht, wenn nicht diese Liebe von woanders her in uns, in unserem Herzen ist. Ist es nicht so, dass wir lieber nach unserem eigenen Gutdünken leben und dass wir nur die lieben, die unserer Meinung sind und deren Beistand uns persönlich Vorteile bringt? Beherrschen uns nicht überwiegend Egoismus und die Angst, selber zu kurz zu kommen? Später in Vers 13 und 14 unseres Abschnittes nennt Paulus drei Bereiche, wohin der ungebremst gelebte Egoismus führt. Fressen und Saufen, Unzucht und Ausschweifung, mürrische Unzufriedenheit, verächtliches Reden über andere und Eifersucht. Das alles vergiftet unser eigenes Leben und das gute Miteinander Ich habe hier einen Artikel in der Hand, den Namen können die gut sehen, können den gut lesen. Da steht der Name Augustinus. Und mir ist zum Bewusstsein gekommen während der Predigtvorbereitung, das ist genau der Text, der den Lebemann Augustinus verwandelt hat. Der plötzlich, den hat er gehört, unmittelbar, er weiß gar nicht woher. Er war irgendwo in einem Garten unterwegs und er hat diesen Satz gehört, nicht mit Fressen oder Saufen, heißt es da in Vers 13 und 14. Das muss ich nochmal aufrufen, damit ich es richtig lesen kann. Da lasst uns ehrbar leben wie am Tag, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Das hat ihn getroffen wie ein Blitz. Es hat sein Leben total verwandelt. Und Augustinus sind in die Augen aufgegangen und das Herz, er hat gemerkt, und das hat er auch geschrieben in einem autobiografischen Buch mit dem Titel Bekenntnisse, und da zitiere ich mal einen Satz von Augustinus, er sagt, ich wusste, wie viel Böses an mir war nicht, aber das hat er dann schon erkannt, nicht aber, welchen Wert ich binnen kurzem erhalten sollte. Also, es ist ihm ein Wert begegnet, der sein Leben voll umgekrempelt hat. Und wenn Paulus sagt, bleibt keinem etwas schuldig, abgesehen davon, dass ihr euch untereinander lieben sollt, dann geht es uns vielleicht auch so, dass wir sagen, okay, ja, ich habe ja der anderen nichts Böses getan oder auch nichts Böses gewollt. Aber wie sehr sind wir die Liebe schuldig geblieben, die am Ende zählt, wo wir wahre Liebe finden, auf die wir uns ausrichten und der wir uns aufrichten können, die gibt es. Und das ist das Zweite, die wahre Liebe finden wir bei Jesus. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wir finden sie alle miteinander, allein bei ihm. Das Kreuz hier, das ist die Demonstration seiner Hingabe. Für uns das entscheidende, schuldig gebliebene Menschen. So wurde diese Liebe zu Gottes zur Retterliebe. Also, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Diese Retterliebe Gottes für eine verlorene Welt betrifft alle Menschen. Uns, die christliche Gemeinde, gäbe es nicht ohne diese Retterliebe, die wir an Weihnachten feiern. Von dieser Liebe, die jeden Menschen freispricht, von der gerechten Verurteilung Gottes und ewigen Verdammnis, hat der Apostel Paulus im ersten Teil seines Römerbriefes schon geschrieben. Er sagt, darin besteht die Retterliebe Gottes zu uns, dass er uns durch und durch Ungerechte gerecht macht. Durch Jesus Christus, seinen Sohn. Wie wenn wir die Gerechtigkeit wie ein neues Kleid anziehen. Ich habe in diesem Jahr ein Bild geschenkt bekommen. Es ist die Wucht von einer Masseurin in der Oberpfalz, die noch nicht lange Christ ist. Die hat eine Freundin, die hat uns das Bild geschenkt, als wir bei ihr zum Urlaub waren. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Christ ist. Und dann hat sie gesagt, sie schenkt uns ein Bild von einem, wie Christus einem Menschen das weiße Kleid anzieht. Das ist so bewegend. Wer es sehen will, ich zeige es gerne. Das hat auch Augustinus erlebt, diese Retterliebe. Und deswegen sagt der Apostel voller Freude, und ohne Scham. In keinem anderen ist das Heil, kein anderer Name unter dem Himmel ist uns Menschen gegeben, als der Name Jesus Christus, durch den wir gerettet werden. Und weil wir diese Agape-Liebe in ungefärbter Reinheit bei Jesus, dem auferstandenen, lebendigen Herrn, finden, hilft der Glaube, das Vertrauen an ihn, wenn wir uns bewusst seinem Einfluss aussetzen, wird er uns von unserem Egoismus mehr und mehr und Stückchen heilen. Und unser Leben zum Positiven verändern, zu einem Glauben, der von Liebe erfüllt ist und in der Liebe aktiv und tätig wird. Nun die Frage, wie geht das? Glauben, der in der Liebe lebt und tätig ist. Ja, indem wir unser Leben für Jesus öffnen, beginnt ein Prozess. Es beginnt mit dem Aufwachen, Vers 11. Ihr wisst doch, dass es Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Wer sich von Jesus aufwecken lässt, sieht die Realität klarer. Und vor allem, was zu tun ist, in welche Richtung unser Leben sich entwickeln sollte und auch kann. Der Apostel sagt in den Versen 11 und 12, bald wird Jesus Christus wiederkommen und uns endgültig erlösen in dieser Zeit. Dieser Zeit sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Bald ist die Nacht vorüber und Gottes Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den finsteren Werken der Nacht trennen und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Glauben, der in der Liebe tätig ist, beginnt mit dem Aufwachen, dass wir erkennen, wie verstrickt wir von Natur aus sind in Lüge, Unwahrheit und Lieblosigkeit. Paulus nennt das finstere Werke der Nacht. Und er sagt, trennt euch davon, setzt euch ganz bewusst meinem Einfluss aus, dem heilsamen Wort Gottes. Und dann wird das Wunder geschehen, dass es zu einem Mentalitätswechsel kommt. Der Einfluss seiner Liebe färbt auf uns ab, nicht nur äußerlich, sondern es geht durch unsere Persönlichkeit hindurch. Zwischen den bereits zitierten Versen 8 und 10 steht Vers 9. Alle Gebote, die Gott Mose gegeben hat, wie zum Beispiel, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht neidisch sein auf das, was anderen gehört. Alle diese Gebote lassen sich in einem Satz zusammenfassen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So drängt die Liebe dazu, praktisch zu werden. Paulus sagt, dass jedes einzelne Gebot nicht in erster Linie sagt, du sollst nicht, wie man es hört, wenn man sie zitiert, sondern jedes einzelne Gebot zielt darauf ab, zur positiven, aktiven Nächstenliebe anzuleiten. Und zwar so, wenn es zum Beispiel im 7. Gebot heißt, du sollst nicht stehlen, dann ist das Gebot noch lange nicht erfüllt, wenn ich buchstäblich anderen nichts wegnehme. Denn so passiert es leicht, dass ich nur bei dem bleibe, was mir gehört, was meinen persönlichen Interessen dient und dass ich mich von meinem Nächsten fernhalte. Sie merken, da fehlt die Liebe. Eben der Hauptpunkt, die aktive Nächstenliebe, die fehlt. Die Nächstenliebe ruft mich immer dazu, die Begegnung mit dem anderen zu suchen und ihn zu fragen, kann ich dir Arbeit abnehmen? Kann ich dir helfen? Dich entlasten? Nicht stehlen bedeutet so ein aktives Tun. Unser Reformator Martin Luther, sein Bild hängt hier drüben, der hat es ja ganz toll gemacht in der Auslegung und Erklärung des 7. Gebotes. Er sagt zum 7. Gebot, wir sollen unserem Nächsten sein Gut und Nahrung helfen, bessern und behüten. Überhaupt ist Martin Luther, wenn wir die Gebote und seine Auslegung im Katechismus mal durchgehen, auffällig, wie seine Erklärung zu den Geboten eine Auslegung vom Gebot der Nächstenliebe her ist. Zum Beispiel im 8. Gebot, du sollst nicht falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, schreibt Luther in seiner Erklärung, sondern wir sollen ihn, unseren Nächsten, mach vorgefallen sein, was will, wir sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Entschuldigen heißt aber nicht alles dann gutheißen, sondern nur sagen, wer weiß, aus welcher Schwäche mein Mitmensch dieses Böse getan hat. Das ist praktisch gelebte Liebe. Liebt also eure Nächsten, denn ihr wisst doch, dass es Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Bald wird Christus wiederkommen und uns endgültig erlösen. Dieser Zeit sind wir jetzt näher als zum Beginn unseres Glaubens. Bald ist die Nacht vorüber und Gottes Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den finsteren Werken der Nacht trennen und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts ausrüsten. Und unsere Aufgabe ist es als Christen, es immer wieder aus der Finsternis der Nacht ins Licht von Jesus zu treten. Der hält schon das neue Kleid, will es uns anziehen. Und wenn es uns angezogen hat, sagt, behalt es bitte an. Und am besten uns bei allem fragen, was wir tun und lassen. Was würde Jesus tun oder lassen? Ich schließe mit einem Zitat von Augustinus, der gesagt hat: Liebe so, und zwar im Sinne der Agape-Liebe, der sich hingebenden Liebe, liebe so und tue, was du willst, um diese Liebe zu realisieren, und es wird richtig sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Wir singen das Lied: Sieh, dein König kommt zu dir.
Deiner Sanftmut ein, was du findest, das ist dein. Komm, ich bin dein Eigentum, schon seit deinem Wasserbade. Komm, dein Evangelium werde mir ein Wort der Gnade. Du schickst ja dein Wort voran, dass mein König kommen kann. Komm und räume alles aus, was du hassest und mich reuet. Komm und reinige dein Haus, das die Sünde hat entweihet. Mach mit deinem Opferblut alles wieder rein und gut. Komm und bring den Geist auch mit, deinen Geist, der mich verklärt, der mich im Gebet vertritt und des Königs Willen lehret, dass ich bis auf jenen Tag, komm Herr Jesu, rufen mag.
Ich lese nun die Abkündigungen für den heutigen Sonntag, dem ersten Advent. Zunächst folgende Einlagen und Gaben der vergangenen Woche. Im Klingelbeutel für die eigene Gemeinde waren 167 Euro. Auch der Ausgang war für die eigene Gemeinde mit 34 Euro. Kästchen für Kinder- und Jugendarbeit 7 Euro. Die Taufkollekte von Luana Wenkheimer 144 Euro. An Spenden wurden gegeben einmal 30 Euro und einmal 32 Euro für die eigene Gemeinde und 500 Euro für Abendmahlsgeräte in Mainz Sonntheim. Wir sagen herzlichen Dank und wünschen den Gebern und der Verwendung der Gaben Gottes Segen. Herzlich gedankt sei Frau Ute Feiler für die Organisation der Aktion Weihnachtsbäckchen für Kinder in Rumänien und auch Dank an alle, die sich mit Spenden beteiligt haben. Die Kollekte am Ausgang ist heute bestimmt für Brot für die Welt, am nächsten Sonntag für die eigene Gemeinde. Nähere Infos zu den Kollekten finden Sie am Schaukasten an unserer Kirche. Am letzten Sonntag fand die Taufe von Luana Wenkheimer, zweites Kind von Bernd Wenkheimer und Nadja Gartmann am Felsenkeller 10 statt. Wir beten. Herr Jesus Christus, du sprichst, lass die Kinder zu mir kommen. Dir vertrauen wir Luana an und bitten um deinen Segen auch für die Eltern und die Paten. Gib ihnen Weisheit, das Kind zu ermutigen zum Vertrauen auf dich. Amen.
Amen.
Auf folgende Gottesdienste und Veranstaltungen ist hinzuweisen. Herzliche Einladung zum Kircheninnenhof in unserem Kircheninnenhof im Anschluss an unserem Gottesdienst und zu unserer jährlichen Gemeindeversammlung, die ab ca. 11 Uhr in unserer Kirche stattfindet. Bitte bleiben Sie, wenn möglich, bei uns. Herzliche Einladung zum Gemeindeabend mit Max Michelsen und Michael Wehr am Mittwoch, den 3. Dezember um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Albertshofen. Die beiden jungen Erwachsenen berichten über ihren 10 Monate dauernden internationalen Freiwilligendienst mit dem CVJM in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Weitere Infos dazu finden Sie in unserem neuen Gemeindebrief auf der Seite 15. Herzliche Einladung zum Gemeindenachmittag mit Abendmahl, Adventsfeier und dem Feehafen-Ensemble am Donnerstag, dem 4. Dezember um 14 Uhr in unserem Gemeindehaus. Zur Adventsandacht des Haus für Kinder am selben Donnerstag um 18 Uhr in unserer Kirche. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Sonntag, dem 7. Dezember um 9.30 Uhr mit Helmut Schmid. Der Kirchenvorstand hat die Jahresrechnung für 2024 vorgeprüft und beschlussmäßig festgestellt. Die Jahresrechnung liegt zur Einsichtnahme vom 1.12.25 bis 8.12.25 im Pfarramt auf. Bitte beachten Sie die amtlichen Bürozeiten. Der Leitspruch zum heutigen Sonntag steht bei Zacharia, Kapitel 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde hier vor Ort in unserem Land und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Art und Weise, wie du gekommen bist. In völliger Abhängigkeit und Übereinstimmung mit deinem himmlischen Vater. Und alles aus unergründlicher Liebe zu uns in Angst verkrümmten und zum Hochmut verführten, in Sünde und Schuld verlorenen. Danke für die Botschaft von deinem Erbarmen am Anfang des neuen Kirchenjahres. Lass deine Agape-Liebe unsere Mentalität, unser ganzes Leben und Streben prägen. Immer mehr. Verbinde so die Christen unserer Kirchengemeinde zu einer Gemeinschaft, in der wir unter deiner guten Führung einander dienen und helfen auf dem Weg des Glaubens, der in der Liebe tätig ist. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir selbst durch Schwäche und Schuld zum Ärgernis geworden sind. Lass uns ganz neu entdecken, wie befreiend der Zuspruch der Vergebung unserer Sünden sich auswirkt, wie du unsere Herzen mit Liebe und Leidenschaft für das Gute erfüllst. Hilf uns, einladende Gemeinde zu sein und immer neu zu werden, durch unsere Freude am Evangelium, das sie ausstrahlt und das Interesse der Menschen weckt am Leben mit dir. Wo Menschen sich von der Gemeinde distanziert haben, schenk uns eine einfühlsame Art, sie zu verstehen und wieder zu gewinnen. Wir bitten um deinen Segen für die Christen aller Kirchen, die hier vor Ort in Allianzen des Glaubens im Kitzinger Bereich und auch weltweit zu einer Ökumene des Glaubens an dich verbunden sind. Hilf, dass wir alle Empfänger deines Lichts sind und bleiben und dieses dein Licht so weitertragen, dass es hell ist in uns und um uns. Lass dich bitten, besonders für deine verfolgte Christenheit weltweit, um Schutz und Bewahrung, steh ihnen bei und lass sie unter dem Adventslicht neuen Mut fassen. Segne alle, die in der Öffentlichkeit dafür eintreten, dass alle Menschen frei ihres Glaubens leben können. Wir wollen dir danken für alle Hilfsbereitschaft derer, die sich weltweit in Flüchtlingslagern und in Kriegs- und Katastrophengebieten an vorderster Front einsetzen, in selbstloser Liebe und helfen und bereit sind, sogar über das Maß ihrer Kräfte hinaus Lasten mitzutragen. Wir bitten dich darum, dass der gesellschaftliche Friede erhalten bleibt und gefördert wird und in diesem Zusammenhang besonders für unsere Regierung. Schenk Weisheit und Weitblick zu erkennen, was dem Wohl der Menschen dient. Gib Mut und Kraft zu den richtigen Entscheidungen und hilf vor allem zu fragen nach deinem guten Willen. Lass unsere Kranken und Alten spüren, dass sie nicht vergessen sind. Steh bitte den Einsamen bei, wo es sein kann, auch durch uns persönlich. Und nun erhöre uns bitte, wenn wir in deinem Jesus Christus Namen gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor dem Segen singen wir das Lied Komm, o mein Heiland, Jesus Christ. Zuvor aber werden die Fehharfen uns eine Strophe vorspielen. Wir stellen uns nun unter den Segen unseres Gottes. Es segne und behüte uns alle der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herzlichen Dank dem Posaunenchor für das Schlussstück. Und dann lade ich Sie auch nochmal ein, herzlich hier zu bleiben. Und die Gemeindeversammlung wird nicht lang dauern.